Herzlich willkommen beim Pressestunde-Podcast. Mein Name ist Johannes Marlowitsch und gemeinsam mit Doris Vettermann von der Kronenzeitung befrage ich heute Außenminister Alexander Schallenberg. Wir sprechen unter anderem über die Terrorgefahr, die von Afghanistan ausgeht, die Flüchtlingsthematik, über Integration und den Zustand der Europäischen Union. Herr Außenminister, vor wenigen Tagen ist daran gedacht worden, vor 20 Jahren haben die Anschläge in New York und Washington die USA mitten ins Herz getroffen, haben die Welt erschüttert und die Welt auch verändert. Dazu kommen wir noch, die Folgen sind bis heute zu spüren. Ich habe zu Beginn dieser Pressestunde vielleicht eine etwas ungewöhnliche Frage, aber jeder und jede weiß, was er sie an diesem Tag getan hat, wo er sie oder war. Was haben Sie an diesem 11. September 2001 getan und wo waren Sie?
Also ich gehöre auch zu diesen Menschen, der genau noch weiß, wo ich war. Ich war damals an der Ständigen Vertretung in Brüssel tätig und wurde dann späten Vormittag angerufen und gesagt, weißt du, was da nicht los ist in New York? Ich bin in den Keller gegangen, da hatten wir einen Sitzungsraum und da waren eigentlich alle Diplomaten an der EU, alle österreichischen dort und wir haben mit Unglauben und Schrecken auf den Fernseher gestarrt. Und das hat natürlich auch, war dann das große Thema, das Dominierende natürlich in den kommenden nachfolgenden Wochen und Monaten in Brüssel auch.
Eine Folge dieser Anschläge war, dass die USA in Afghanistan einmarschiert sind, um Osama bin Laden zu jagen. Das haben die amerikanischen Soldaten getan. Und sie sind auch sehr überraschend vor einem Monat wieder abgezogen. Wir erinnern uns noch an die Bilder am Flughafen Kabul, wo noch tausende Menschen versucht haben, das Land zu verlassen. Die Taliban sind zurück. War diese Art des Abzugs ein Fehler oder nach 20 Jahren Krieg, es war der längste Krieg, den die USA geführt haben, durchaus auch gerechtfertigt?
Also ich glaube, der Abzug hat sich ja abgezeichnet. Schon Präsident Trump hat damals das vorausgesehen und beschlossen. Auch unter Obama war ja schon eine Politik in Richtung, wir wollen eigentlich our boys, unseren Einsatz im Ausland beenden und sie zurückholen. Das heißt, es ist sich abgezeichnet. Aber die dramatische Entwicklung, dass man das Gefühl hat, dass sich 20 Jahre Engagement quasi über Nacht in Luft auflöst, dass das wie Sand zwischen den Fingern verrinnt, das beobachtet man dann schon mit Schrecken, mit Erstaunen und dann nicht mit Entsetzen. Aber ich glaube, man muss ja auch die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, man muss davor, ich kann nur davor warnen, dass man jetzt in Selbstgeißelung, in Defätismus verfällt und sagt, jeder Einsatz im Ausland ist falsch. Hier hat es sicher in Afghanistan ein, ich würde sagen, international multiples Organversagen gegeben. Also wie kann es sein, dass wesentliche Politiker der westlichen Welt noch wenige Wochen und Tage vor dem Fall von Kabul offenbar einen ganz anderen Informationsstand haben. Davon ausgegangen, dass es mehrere Monate dauern wird. Da wird sicher noch einiges an Untersuchung und Überprüfung notwendig sein, um festzustellen, was ist da eigentlich schiefgelaufen. Aber ich glaube, was jetzt nicht hilft, ist im Westen mit Schuldzuweisungen und Finger zeigen. Da würden wir nur jenen, die unser Lebensmodell in Frage stellen, Vorschub leisten.
Genau, die Frage ist, was ist schiefgelaufen? Jetzt waren ja die Amerikaner doch 20 Jahre in Afghanistan, haben dort durchaus ja auch versucht, demokratische Strukturen aufzubauen. Woran ist man denn Ihrer Meinung nach da gescheitert?
Also ich glaube, vielleicht gibt es viele Antworten natürlich auf diese Frage und alle können wir noch nicht geben. Sicher liegt eines daran, dass das Mission Statement, also sozusagen was war eigentlich der Auftrag, relativ unklar war. Man ist reingegangen, wie Sie richtig gesagt haben, eigentlich um einen Hort des Terrorismus auszulöschen, um einen Terroristen zu jagen, was dann auch erfolgreich gemacht wurde, aber ist dann geblieben. Und dann ging es sozusagen, was man bezeichnet als Nation Building, als Umbau eines Staates. Und das erweist sich rückblickend, dass das mit militärischen Mitteln nicht zu bewerkstelligen ist. Aber man sollte auch nicht kleinreden, was alles geschafft wurde in Afghanistan. Also wir sollten jetzt nicht in völlige Selbstzweifel verfallen und sagen, alles ist gescheitert. Ich glaube nicht. Ich glaube, die afghanische Gesellschaft heute ist nicht dieselbe, die wir 2001 angetroffen haben. Und das zeigt sich auch jetzt in den Reaktionen, dass jetzt Frauen auf die Straßen gehen und demonstrieren. Das hat es 2001 nicht gegeben.
Sie haben es auch schon angesprochen, jetzt die rasche Rückkehr der Taliban und dass eigentlich die internationale Staatengemeinschaft, Experten das alles ganz anders eingeschätzt haben. Sind die Experten, waren die einfach schlicht blind, auch die Geheimdienste, haben die gelogen oder war es tatsächlich nicht abzusehen, dass die Taliban so schnell zurückkommen und wieder die Macht übernehmen?
Schwer zu sagen, also blind waren sie sicher nicht, dass ich in Kabul war. 2015, da kann ich mich erinnern, wie 2013, pardon, wie Experten, die dort schon seit vielen, vielen Jahren präsent waren, gesagt haben, sehen Sie die Berge, und das war am Abend, sehen Sie die Berge um Kabul herum, im Moment, wo wir draußen sind, kommen sie wieder runter, und gemeint waren die Taliban. Das hat man eigentlich gewusst. Die Geschwindigkeit, die Art, dass eine afghanische Armee eigentlich sich nicht selber wehrt, dass die Gesellschaft sich nicht selber wehrt, dass es hier nicht einen stärkeren Widerstand gibt gegen die Taliban, das hat sicher den Westen überrascht und uns überrascht. Da haben wir, glaube ich, etwas anderes erwartet. Aber die Experten haben eigentlich sehr frühzeitig gewusst, was langfristig kommen wird. Das war eine Kraft in Afghanistan. Es gab die ganze Zeit in Afghanistan noch Provinzen, die unter Taliban-Herrschaft standen und Kontrolle. Also es war einfach klar, dass sie ein Machtfaktor sein würden. Aber dass es sich so dann darstellt, das hat uns alle überrascht.
Die Frage ist auch, wie geht es jetzt weiter mit Afghanistan, auch mit der Welt oder mögliche Bedrohung aus Afghanistan? Ein ehemaliger afghanischer Sicherheitsbeamter hat in der New York Times jetzt gesagt, Kabul wird zum Las Vegas für den internationalen Terrorismus werden. Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr jetzt tatsächlich ein?
Die Gefahr ist tatsächlich da. Und ich war vergangenes Wochenende auf einer Reise in der Golfregion, in Saudi-Arabien, Oman und den Emiraten. Und da ist das große Thema. Die Frage ist, wird das sozusagen ein sicherer Hafen für den internationalen Terrorismus? Wird das eine Brutstätte oder so? Vielleicht sogar ein Exporteur von internationalem Terrorismus und Extremismus? Ich befürchte, es wird vermutlich beides sein. Momentan haben wir noch eine Situation, dass man das Gefühl hat, die Taliban versuchen selber noch die Kontrolle über das Land zu erreichen. Wir haben als Westen klare Bedingungen gestellt, die das Engagement und die Zusammenarbeit mit ihnen beherrschen werden, die erfüllt sein müssen, damit wir mit ihnen in Kontakt kommen. Und wir müssen jetzt alles daran tun, und das ist auch das große Thema bei der UNO-Generalversammlung. Ich werde ja morgen nach New York fliegen, gemeinsam mit dem Bundeskanzler. Das große Thema der internationalen Gemeinschaft ist jetzt zu schauen, dass Afghanistan nicht sicherheitspolitisch zu einem schwarzen Loch wird. Es hat das Potenzial, die gesamte Region mit sich mitzureißen. Und deshalb werden der Bundeskanzler nicht einen Rundtisch, ein Roundtable organisieren, wo wir die Nachbarstaaten einladen, die großen Hilfsorganisationen, UNHCR, World Food Program, UNICEF und andere, um genau das zu machen, um zu schauen, wie können wir stabilisierend wirken, wo müssen wir helfen, wo müssen wir ansetzen.
Dazu kommen wir vielleicht nachher noch. Ich möchte nur kurz in Amerika bleiben. Der frühe US-Präsident Barack Obama hat bereits 2014 den Abzug der US-Truppen angekündigt. Donald Trump hat dann das Abkommen mit den Taliban unterzeichnet. Und Joe Biden wollte unbedingt, dass noch vor dem Jahrestag die amerikanischen Truppen abziehen. Es gibt wirklich sehr viele Experten, die sagen, das war ein Desaster. Ist seine Präsidentschaft eigentlich schon gescheitert, bevor sie eigentlich begonnen hat?
Nein, das sehe ich nicht so. Und man muss auch ganz klar sagen, Tony Blinken, der Secretary of State, also mein amerikanischer Kollege, hat das sehr deutlich gesagt. Wir haben sozusagen einen Zeitplan geerbt von der Trump-Administration, aber keinen Plan. In Wirklichkeit hatte Trump damals beschlossen, dass sie schon im Mai abziehen. Und Biden hat das nach hinten verschoben und wurde damals auch sehr stark innenpolitisch kritisiert deswegen. Das heißt, in Wirklichkeit ist er schon an die Macht genommen, hat die Präsidentschaft und das Weiße Haus übernommen, wissend, dass hier etwas bevorsteht und das nur eine Frage des Zeitpunktes ist. Und ich glaube, wir müssen auch, was ich am Anfang schon gesagt habe, vorsichtig sein, wie wir das bewerten. Die Bilder aus Saigon, mit denen man das oft vergleicht, 1975, haben nicht dazu geführt, dass wir den Kalten Krieg verloren haben. Hat nicht dazu geführt, dass die Führungsrolle der Vereinigten Staaten in Frage gestellt wird. Also ich glaube, man muss hier auch cum grano salis sozusagen mit einem gewissen Maß an Rationalität herangehen. Und ja, es ist ein Debakel. Ja, es ist ein Scheitern des gesamten Westens. Das ist nicht amerikanisches Thema, das ist ein Thema des Westens. Deshalb sage ich immer, jetzt mit dem Finger zu zeigen, mit Schuldzuweisungen aufzuwarten, ist der falsche Weg, weil dann geben wir eigentlich nur jenen Argumente, die unser gesamtes Lebensmodell und die westliche offene demokratische Gesellschaft als solches in Frage stellen, Vorschub.
Trotzdem möchte ich noch ganz kurz bei Joe Biden bleiben. Er hat ja im Vorfeld der Präsidentschaft durchaus als erfahrener, sehr umsichtiger Politiker gegolten, auch international sehr umsichtig, der, bevor er Entscheidungen trifft, alle Aspekte mit einbezieht und dann in aller Ruhe sozusagen Entscheidungen trifft. Hat diese weitsichtige Entscheidungsfähigkeit bei den internationalen Partnern, und da zähle ich jetzt Österreich auch dazu, hat diese weitsichtige Entscheidungsfähigkeit durch Kabul, durch Afghanistan Schaden genommen?
Das sehe ich nicht so. Also es ist ja wirklich nicht nur er selber, sondern auch Tony Blinken, Jack Sullivan, sein Nationalsicherheitsberater, sind hocherfahrene Menschen. Das merke ich bei jedem Kontakt mit ihnen. Und das ist wirklich eine Freude, mit ihnen zusammenarbeiten zu können. Und wir wurden ja, die Partner, auch ich persönlich, wurden ja frühzeitig informiert von Amerikanern über den Zeitplan. Aber es hat jeder gedacht, dass es anders ablaufen wird. Und man hat letztlich an die Resilienz der afghanischen Bevölkerung, der afghanischen Regierung und der afghanischen Armee gezählt, aber das war offenbar ein Fehler.
Aber jetzt muss ich noch eine kurze Frage nachhaken, weil sie gerade so aktuell ist. Da geht es ja auch um Entscheidung von Joe Biden. Joe Biden hat jetzt ein Abkommen geschlossen mit Großbritannien und Australien, was den Pazifikraum betrifft, hat Frankreich damit ausgeschlossen und damit auch die EU. Das heißt, die EU ist in diesem Raum eigentlich gar nicht mehr vertreten. Welche Politik verfolgt da Joe Biden? Ist das nicht eine sehr amerikanische, sehr eigensinnige Politik?
Also ich würde mal die Formulierung, die EU ist da gar nicht mehr vertreten, so nicht stehen lassen. Es geht um eine strategische Kooperation und letztlich um einen militärischen sozusagen Rüstungsauftrag. Und die Franzosen, das verstehe ich, sind verschnupft, weil es sozusagen nach jahrelangen Verhandlungen plötzlich alles auf die Vereinigten Staaten übergeht, bezüglich U-Boot-Käufe von den Australiern. Aber es ist immer klar, die Amerikaner, und das wissen wir seit Jahren, dass der wesentliche Bereich, wo sie tätig werden müssen, wo sozusagen die strategischen Herausforderungen in Washington gesehen werden, ist der Pazifikraum. Aber deswegen ist die Partnerschaft mit der Europäischen Union und mit Europa nicht unwichtiger geworden. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass wir in eine Phase gehen in den nächsten Jahrzehnten, wo wir zusammenstehen müssen. Wir dürfen nicht vergessen, nur noch 25% der UNO-Mitgliedstaaten weltweit teilen unser gemeinsames Lebensmodell. Nach Freedom House sind nur 20% der Menschen weltweit leben in Freiheit. Und wenn wir das zusammen, wenn wir das erhalten wollen, und ich bin zutiefst davon überzeugt, und das ist eine wesentliche Maxime meiner Außenpolitik, dass ich das erhalten will für die nächsten Generationen. Eine Gesellschaft mit Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Demokratie, Religionsfreiheit, alles was dazugehört, da müssen wir zusammenstehen und da sind die USA unser wichtigster Partner.
Jetzt sind ja die Evakuierungsflüge aus Afghanistan mittlerweile schon gestoppt. Wie viele Österreicher sind denn noch in Afghanistan? Haben Sie da genaue Zahlen? Und was wird für die jetzt genau getan oder wie wird versucht, die dort noch herauszuholen?
Also wir haben 217 Menschen aus Afghanistan rausgebracht. Ja, Sie haben recht, die zivile Luftfahrt ist eingestellt. Katar hat mit einem Charterflug vorgestern begonnen und kündigte weitere an. Was wir machen, und wir haben ein Krisenteam in Islamabad und in Teheran, auch vom Verteidigungsministerium und Innenministerium verstärkt, dass wir versuchen, die Menschen über den Landweg rauszubringen. Da sind wir eigentlich recht erfolgreich. Natürlich ist es mit einem Risiko verbunden, das ist ganz klar. Deswegen versuchen wir auch, sie mit Schutzbriefen auszustatten, dass sie in Gruppen diesen Weg antreten. Aber es gelingt immer wieder. Noch haben wir einige Dutzend in Afghanistan.
Haben Sie da eine genaue Zahl, wie viele sind?
Das Problem ist, es ändert sich täglich. Würde ich jetzt eine Zahl nennen, wäre das heute Abend schon wieder Makulatur. Man muss ja etwas sagen, und das wissen die meisten nicht. Am Tag, als Kabul gefallen ist, war genau eine Person bei uns Reise registriert. Also das Außenministerium musste davon ausgehen, eine Person ist dort, die wir rausholen müssen. Unsere Soldaten waren ja schon längst wieder draußen seit Juni. Und dann haben sich täglich Menschen gemeldet. Wir holen ja Menschen raus, die österreichische Staatsbürgerschaft haben oder einen aufrechten Aufenthaltstitel in Österreich. Und es melden sich eigentlich täglich Personen, die sagen, ich habe so einen Titel, ich habe so einen Anspruch. Und das müssen wir natürlich erst überprüfen. Daher sind die Zahlen sehr volatil noch, aber es sind weit mehr schon rausgebracht worden, als noch im Land sind.
Sie haben es ja schon angesprochen, es geht ja auch darum, dass diese Region, dieses Afghanistan stabilisiert wird. Es kann ja keiner in dein Interesse haben, dass es eine instabile Gegend bleiben wird. Jetzt wäre es ja naiv anzunehmen, dass wir nicht mit den Taliban reden müssten. China tut das schon bei Nachbarland, USA wird das auch tun. Wie muss die EU mit den Taliban reden oder verhandeln? Wie muss die EU mit den Taliban umgehen?
Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und natürlich, wir haben hier eine neue Realität. Wir haben einen neuen Machtfaktor in Kabul und in ganz Afghanistan. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Aber wir müssen sehr stark unterscheiden zwischen den, wenn man so will, informellen technischen Gesprächen und Kontakten, die es natürlich gegeben hat, schon bei der Evakuierung über den Flughafen in Kabul. Das ging ja nicht ab, ohne dass man mit Taliban-Führern spricht. Und der formellen politischen, außenpolitischen, diplomatischen Anerkennung der Taliban und ihrer Regierung als legitime Vertretung des Staates Afghanistan und des afghanischen Volkes. Das sind zwei sehr verschiedene Paar Schuhe. Und ich glaube, dass die Europäische Union hier genau den richtigen Zugang gewählt hat. Wir haben vor 2 Wochen beim informellen Treffen der EU-Außenminister eine gemeinsame Marschrichtung vorgegeben, Bedingungen formuliert, die erfüllt sein müssen, damit wir überhaupt in sozusagen Betracht ziehen, diesen formellen Akt, wenn man so will, der Anerkennung als legitime Vertretung vorzunehmen. Dazu gehört Respekt der Grund- und Freiheitsrechte, Respekt der Minderheitenrechte und insbesondere Frauenrechte. Sie dürfen nicht zum Hort des internationalen Terrorismus werden. Humanitärer Zugang, ganz wesentlich momentan, und eine inklusive Regierung. Und ich muss ganz offen sagen, was wir jetzt sehen, erstens die Zusammenstellung dieser Mannschaft, die sich Regierung nennt, der Taliban, das ist alles andere nur nicht inklusiv. Da sind keine Frauen vertreten, da sind keine Minderheiten vertreten, keine anderen politischen Kräfte vertreten. Und auch die Umwandlung des Frauenministeriums in ein Tugendministerium weist also absolut in die falsche Richtung. Es ist ein Schlag ins Gesicht für alle Menschen, die sich hier für Frauenrechte eingesetzt haben. Nicht nur in Afghanistan, sondern international. Also man hat das Gefühl, schon bei der ersten Weggabelung biegen sie komplett falsch ab. Und auch den Eindruck, sie sagen A, aber machen B. Wir hören ja sozusagen durchaus vernünftige Töne, auch von den Vertretern in Katar und in Taliban und in Afghanistan selber. Aber wir müssen sie, und das habe ich immer wieder gesagt, an den Taten messen. Und die Taten sind momentan solche, dass man sagt, der Misstrauensvorschuss ist absolut gerechtfertigt und sie werden sicher keinen internationalen Blankoscheck geben.
Aber man könnte ja meinen, Österreich und der Westen haben Erfahrung mit derartigen Regimen. Sie waren vor kurzem angesprochen in Saudi-Arabien, ein Land, wo die Frauenrechte jetzt nicht sehr groß geschrieben werden. Ein Land, wo man hingerichtet wird, wenn man homosexuell ist, es wird gefoltert. Also es gibt sehr viele Parallelen zu den Taliban, sage ich einmal. Warum tut sich Österreich, der Westen so leicht mit solchen Ländern und zum Beispiel mit den Taliban nicht?
Also ich würde davor warnen, Saudi-Arabien und andere Golfstaaten hier in einem Atemzug mit den Taliban zu nennen. Das sind ganz andere Staaten und ich habe selber bei meiner Reise festgestellt, dass hier eine wirkliche tektonische Plattenbewegung eigentlich in der ganzen Golfregion vonstatten geht und Saudi-Arabien eigentlich eine wirklich bemerkenswerte gesellschaftliche Öffnung unternimmt und es sich in den letzten Jahren hier sehr vieles getan hat, das zum Teil von ihnen auch gar nicht so öffentlich dargestellt wird, weil sie das auch nicht wollen. Aber es ist nicht mehr das Saudi-Arabien von 2015, als ich das letzte Mal dort war. Also das sollte man bitte nicht in einem Atemzug nennen. Hier haben wir es mit einer Organisation zu tun, deren Regierungsmannschaft fast durchgängig aus Personen besteht, die auf den Terrorlisten der UNO und der EU stehen. Das ist was ganz anderes. Da haben wir es mit einer Organisation zu tun, in der Vergangenheit immer wieder Terroristen einen sicheren Hafen geboten hat und sozusagen eine Brutstätte wurde für den internationalen Extremismus. Das ist nicht dasselbe.
Herr Außenminister, ich weiß, Sie werden jetzt vielleicht gleich sagen, Österreich hat schon viel getan und liegt an der Spitze, was die Größe der afghanischen Community in Österreich betrifft. Aber Österreich könnte ja auch noch mehr tun. Wir sind ein reiches Land. Soll Österreich weiterhin Menschen aufnehmen oder zusätzlich Menschen aufnehmen, die konkret gefährdet sind, die um ihr Leben fürchten?
Also ganz offen, ja, wir haben enorm viel getan. Sie haben das auch schon richtig eingeleitet in der Frage. Man vergisst ja oft, dass wir die viertgrößte Community an Afghanen außerhalb Afghanistan haben, weltweit. Also sie steht an der Spitze Pakistan und Iran. Und dann sind wir mit Schweden gemeinsam schon Nummer 4. Also andere Staaten, wenn ich zum Beispiel an Deutschland denke, Italien, Großbritannien oder Frankreich, die müssten rund 300.000 Afghanen aufnehmen, jeweils, um pro Kopf in der Verhältnis mit der Bevölkerung auf unser Niveau zu kommen. Und das Zweite ist, das hat sich jetzt auch ganz klar Anfang dieser Woche gezeigt, was ist der Fokus der internationalen Gemeinschaft? Der Fokus der internationalen Gemeinschaft ist Hilfe vor Ort. Und Filippo Grandi, der Chef des UN-Flüchtlingshochkommissariats, hat klar gesagt, wir müssen jetzt dort ansetzen, damit es zu keinen Migrationsströmen kommt. Und wir haben mit 20 Millionen Euro das größte Soforthilfepaket in der Geschichte der Zweiten Republik zusammengestellt. 10 Millionen für das UN-Flüchtlingshochkommissariat, 5 Millionen für UN Women, 3 Millionen für World Food Program und 2 Millionen für das Internationale Rote Kreuz. Aber nur um Zahlen zu nennen. Wir können allein mit dem Geld, das wir dem UNO-Flüchtlingshochkommissariat geben, über 100.000 Menschen konkret helfen. Die Zahlen kommen nicht von mir, sondern vom UNHCR. Beim World Food Program über 200.000 Menschen bei der Versorgung helfen. Das sind Zahlen, die viel größer, viel wichtiger und viel bedeutender sind als die Diskussion, die wir hier in Österreich abführen. Und ich kann auch dazu sagen, meine Gesprächspartner in der Golfregion waren etwas erstaunt. Auch mein irakischer Kollege, der vor 2 Wochen da war, hat gesagt, dort geht die Diskussion um Sicherheit, um die Frage, was entsteht da, entsteht da ein sicherheitspolitisch schwarzes Loch, das uns natürlich als Nachbarregion betreffen kann. Und ihr Europäer redet über Migration. Ist das wirklich die einzige Art, wie in Europa mit so einem sicherheitspolitischen, außenpolitischen Herausforderung umgegangen wird?
Aber weil Sie so gerne über Hilfe vor Ort reden, wie soll die denn genau ausschauen? Also nach Afghanistan kommt eigentlich weder jemand hinein noch hinaus. Pakistan, eines der Nachbarländer, hat jetzt gesagt, sie nehmen keine afghanischen Flüchtlinge mehr auf. Wir brauchen uns nur Griechenland, Moria anschauen. Da ist die österreichische Hilfe vor Ort jetzt auch nicht so gut angekommen. Das ist monatelang in einem Hangar in Athen herumgelegen. Die Heizstrahler kann man immer noch nicht verwenden, weil es in dem Flüchtlingscamp eigentlich keinen Strom gibt. Also ganz so wunderbar dürfte die Hilfe vor Ort ja nicht funktionieren.
Also das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil. Erstens, internationale Hilfsorganisationen sind in Afghanistan. Auch das Rote Kreuz ist in Afghanistan präsent. Die sind nie abgezogen. Ich habe mit dem Präsidenten Peter Maurer vor einigen Tagen gesprochen. Die sind geblieben, haben auch Erfahrungen, weil sie schon in den Provinzen waren, wo auch die Taliban präsent waren und dort die Macht innehatten in den vergangenen Jahren. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, sehr wohl in Afghanistan selber zu helfen und natürlich auch in den umliegenden Staaten. Und ich werde jetzt in New York gemeinsam mit dem Bundeskanzler die Leiter von World Food Program treffen, vom UNHCR, von UN Women, weil wir genau das besprechen werden, wo wir da ansetzen. Und ganz offen noch einmal, was hat die UNO als erstes gemacht? Die UNO hat am Montag eine internationale Geberkonferenz einberufen. Und der UNO-Generalsekretär Guterres, der Vorsitzende der Leiter des UN-Flüchtlingshochkommissariats Filippo Grandi, haben klar gesagt, wir müssen jetzt vor Ort helfen, damit es eben nicht zu Migrationsströmen kommt. Und die Hilfe kommt an. Und wenn Sie mir erlauben, weil Sie Griechenland erwähnt haben, muss ich das natürlich sagen. Was wir machen, und das ist das Normalste in einer internationalen Krise, es war bei uns, dass wir das Hochwasser hatten 2002 auch nicht anders. Griechenland hat angemeldet, was sie brauchen an Hilfsmaterialien, Zelte, Heizer und andere Sachen. Die haben wir zur Verfügung gestellt. Der Einsatz aber wird dann vor Ort gemeinsam von der Lagerleitung mit UNHCR entschieden, nicht von uns. Wir haben, und das werden wir auch nie, wir stellen keine Zelte auf. Weder in Libanon, noch in Jordanien, noch in Griechenland. Also zu sagen, die Hilfe kommt nicht an, weil die Lagerleitung gemeinsam mit dem UNO-Flüchtlingshochkommissariat sagen, die Zelte brauchen wir nicht oder die anderen Produkte, ist einfach falsch.
Ja, aber zu sagen, die Hilfe kommt an, wenn die Hilfsgüter dann dort lange herumliegen, stimmt so auch nicht, aber...
Naja, sie kommt doch, weil wir haben einen Staat, der uns...
Aber sie kommt nicht dort an, wo sie gebraucht wird. Dann formulieren wir
es so. Nein, das ist auch falsch, weil es ist ja die Lagerleitung gemeinsam mit dem UNO-Flüchtlingshochkommissariat, die sagen, brauchen wir es oder nicht. Wenn die sagen, vielen Dank, wir haben jetzt 10 Zelte, wir brauchen nur 2, dann heißt es nicht, die Hilfe ist nicht angekommen. Das, ich verstehe die Logik nicht, weil das wird immer wieder wiederholt und das bleibt falsch. Die Hilfe ist angekommen und den Einsatz selber entscheiden dann die Personen vor Ort, die das am besten beurteilen können.
Das UNHCR hat schon gesagt, sie haben nie Hilfe angefordert, sondern die österreichische Regierung hat die Hilfe an die griechische Regierung geschickt.
Die Griechenland haben angefordert, absolut. Ja. Das ist das normale Prozedere, das ist auch bei allen anderen Unglücksfällen so. Und die Einsatz dann vor Ort wird von der Lagerleitung gemeinsam mit den griechischen Behörden und dem UNHCR entschieden und nicht von Österreich. Also uns zu sagen, die Hilfe ist nicht angekommen, ist einfach nicht korrekt.
Zumindest nicht bei denen, die es gebraucht hätten.
Nein, noch einmal, die Hilfe ist angekommen. Ich kann das nicht so stehen, was einfach nicht stimmt, tut mir leid. Sondern der Einsatz wird dann von anderen entschieden. Die Hilfe ist angekommen. Ob die dann konkret eingesetzt wird, wenn Sie sagen, Sie gehen zum Nachbarn und sagen, ich brauche einen Schraubenschlüssel und dann einen Hammer und dann letztlich brauchen Sie einen Schraubenschlüssel nicht, hat der Nachbar trotzdem geholfen, weil er Ihnen beides gegeben hat.
Die Menschen dort werden es wahrscheinlich anders sehen. Ich würde nur gerne auch noch, weil Sie sagen, eben Österreich hat schon viel geleistet. Das ist natürlich völlig richtig. Jetzt gibt es aber eine neue humanitäre Katastrophe in Afghanistan. Und ich habe vor einigen Tagen ein Interview mit der Integrationsministerin Susanne Raab gemacht, die aus der Babypause zurückgekommen ist. In dem Interview hat sie unter anderem beklagt, dass die Afghanen, die bereits in Österreich sind, dass die meisten ein sehr niedriges Bildungsniveau hätten. Jetzt hätte Österreich eigentlich die Chance, hier sehr, sehr gut ausgebildete Menschen, vor allem Frauen, die jetzt ganz besonders dort bedroht sind, herauszuholen. Ob das jetzt Politikerinnen, Richterinnen, Journalistinnen, Menschenrechts-, Frauenaktivistinnen sind, die alle gut ausgebildet sind, die könnten wir nach Österreich holen oder einige zumindest. Wäre das nicht auch eine Chance auch in der Integration?
Also, Punkt 1, es sind ja schon über 120.000 Menschen rausgeholt und evakuiert worden seit Mitte August, seit dem Fall von Kabul. Punkt 2, wir haben eine Community und wir sind gerade eine enorm Größe, die viertgrößte pro Kopf weltweit und haben die Herkulesaufgabe vor uns, sie schrittweise zu integrieren. Das wird uns noch Jahre begleiten als Aufgabe. Und wir nehmen apropos Menschen aus Afghanistan, helfen ihnen bei der Evakuierung, die nicht nur österreichische Staatsbürger sind, sondern auch Menschen, deren Aufenthaltstitel haben. Das geht eigentlich über das hinaus, was wir normalerweise oder was Staaten normalerweise in so einem Krisenfall tun. Aber ich bitte um Verständnis, dass wir enorm viel geleistet haben, was die Aufnahme betrifft seit 2015, jetzt das größte Hilfspaket vor Ort geschnürt haben, was von UNHCR und UNO ausdrücklich auch gefordert wird und dass das Notwendigste momentan gesehen wird. Und ich glaube, wir sollten uns eher mit der sicherheitspolitischen Aspekte der Krise in Afghanistan beschäftigen, als alleine mit der Migrationsdebatte in diesem Zusammenhang.
Das eine ist, die Menschen sozusagen aufzunehmen. Das andere ist, was macht man mit den Menschen hier in Österreich? Also sprich die Integration. Es gibt den Fachkräftemangel. Wir wissen, dass wir in der Pflege sehr viele Menschen brauchen werden. Wir haben mit Elisabeth Botzmann, der Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes, gesprochen. Sie sagt, bis 2030 werden wir bis zu 100.000 zusätzliche Fachpflegepersonen brauchen. Wäre das nicht ein Ansatz auch für diese Menschen, die hierher kommen, für diese Flüchtlinge? Weil sie auch sagt, die Ausbildung dauert ein Jahr, das wäre ein guter Ansatz. Und vor allem, wenn man diese Menschen in Beschäftigung bringt, ist das ein richtiger Integrationsbooster. Es gibt ja auch sehr viele positive Beispiele, wo Flüchtlinge in Firmen aufgenommen wurden, dort ausgebildet sind und sich dadurch sehr gut integriert haben. Warum macht Österreich da so wenig?
Ja, Österreich macht das. Allein wenn Sie denken an die Corona-Krise, wo wir gesehen haben, wie geschlossene Grenzen hier an Auswirkungen haben, weil die 100.000 Pendler aus der Tschechischen Republik, aus Rumänien, aus Ungarn, aus anderen Staaten, wir brauchen von der Erntehelfer bis zum Gesundheitssektor. Also in Wirklichkeit findet das statt. Und ganz offen, mein Ansatz wäre, da eher innerhalb der Europäischen Union zu bleiben und zu schauen, dass wir hier Personen nach Österreich ziehen, die qualifiziert sind und die ausgebildet sind. Warum sollten wir 5.000 Kilometer weiter suchen?
Sie haben gesagt, Österreich tut das sehr viel, was die Integration betrifft. Das stimmt nur nicht so, wenn man sich den Migrant Integration Policy Index ansieht, der von der EU finanziert wird. Da liegt Österreich auf Platz 37. Übersetzt für die Menschen draußen heißt das, Österreich zählt zu jenen Ländern, die zwar die Menschen aufnehmen, hier versorgen, aber letztendlich bleiben die Menschen, die hierher kommen, Fremde in einem fremden Land. Die österreichische Regierung erwähnt hier immer sehr gerne Rankings. Hat die österreichische Regierung auch das Ehrgeiz, in Sachen Integration einmal ein Ranking anzuführen oder zumindest ganz vorne dabei zu sein?
Also zwei Punkte, und das ist sehr gut, dass Sie das ansprechen. Erstens, Österreich war nicht immer ein Melting Pot. Wenn man sich das Wiener Telefonbuch, das berühmte, anschaut, dann sieht man, dass sozusagen hier immer Menschen aus allen Ecken und Enden, auch damals der Monarchie, gekommen sind, aber auch aus ganz Europa. Das ist so. Und ich finde, da bin ich auch stolz darauf, die Vielfalt, die wir auch kulturell in Wien haben. Ich bin auch stolz darauf, dass wir eigentlich noch keinen Bezirk haben, keine Gegend haben im Vergleich zu vielen anderen europäischen Städten, wo ich ein Problem hätte, dass meine Tochter oder meine Kinder dort auch nach Einbruch der Dunkelheit unterwegs sind. Wir haben keine Ghettos in diesem Sinne, wie das etwa in französischen Städten der Fall ist, wo nicht einmal die Polizei mehr hingeht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und was Sie ansprechen, das ist ja genau das Ergebnis der enormen Welle, die Österreich absorbieren musste, post 2015. Vergessen wir nicht, 214.000 Asylanträge. Wir sind in vielen Rankings pro Kopf unter den ersten dreien, was sozusagen die Aufnahme betrifft. Und daher haben wir jetzt diese Herkulesaufgabe, diese Menschen auch voll in die Gesellschaft zu integrieren. Und das dauert. Sozusagen vergleichsweise ist das ein Marathon. Das Asyl ist und die Migration selber ist, wenn man so will, der Sprint. Und dann beginnt aber die wirklich lange Arbeit. Und wir wissen, dass sie auch von den Gastarbeitern in den 70er angekommen sind. Das braucht man mal Jahrzehnte, vielleicht sogar ein, zwei Generationen. Und da verstehe ich, dass wir momentan sozusagen den Fokus darauf legen und nicht sagen, wir werden immer wieder neue aufnehmen. Der Vergleich noch einmal, viertgrößte Community außerhalb Afghanistan weltweit an Afghanen in Österreich pro Kopf. Das kann nicht einfach weggewischt werden.
Ich würde jetzt noch gerne einen kleinen Sidestep in die Innenpolitik machen. Sie sind ja als Außenminister auch Teil der Regierung. Sie sind eigentlich, man kann das so fast schon so sagen, als Diplomat schon geboren. Sie gelten auch als sehr diplomatisch.
Niemand wird als Diplomat geboren.
Sie gelten als besonders, als zurückhaltend. Das sind alles Attribute, die man Ihnen zuschreibt. Sie waren auch schon Minister in der Übergangsregierung. Und das war eigentlich damals egal, mit wem man gesprochen hat. Jeder hat gesagt, es wäre eine gute Idee, wenn Alexander Schallenberg Minister bleibt. Umso mehr sind viele jetzt eigentlich über ihren Rollenwandel in den letzten Wochen und Monaten verwundert. Sie stehen plötzlich da ganz an der vordersten Front, wenn es darum geht, die türkise Asylpolitik zu verteidigen. Man hört von Ihnen plötzlich sehr populistische Aussagen, die man so von Ihnen eigentlich nicht gewohnt ist und die viele befremdlich finden. Ist Ihnen diese neue Rolle eigentlich unangenehm?
Nein, überhaupt nicht. Es war sozusagen die geschäftsführende Bundesregierung eine ungewohnte Rolle, wo wir neutral waren. Man vergisst, was ich eigentlich davor gemacht habe. Ich war zum Beispiel seit 2013 in der Stabsstelle Strategie und politische Planung für den damaligen Außenminister Sebastian Kurz. Und wir haben von Tag 1 an, als damals die Krise begonnen hat, ab Frühsommer 2015 war ich mit dabei und habe teilweise sozusagen die Papiere mitformuliert. Das unterschätzt man vielleicht, aber ich bin ja eindeutig Überzeugungstäter. Und Populismus ist das bitte überhaupt nicht. Sondern ich sage das die ganze Zeit, wir hantieren mit Zahlen, mit Fakten und sind vielleicht ehrlicher als manche andere, die lieber etwas machen, wo sie sich dann wohlfühlen, aber den Fakten nicht ins Auge sehen wollen.
Sie haben von einem Geschrei nach Verteilung gesprochen. Das ist kein Populismus in Ihren Augen?
Nein, das war vielleicht eine Formulierung. Ich würde heute vielleicht Ruf nach Verteilung formulieren. Aber ganz offen, so wie die Stimmung ja ist, und das ist das, was ich am meisten bedauere, das ist ein wichtiges Thema. Das ist ein Thema, das uns noch herausfordern wird. Das wird nicht vorbeigehen. Der Migrationsdruck wird nicht verschwinden. Man muss sich nur die demografische Entwicklung zum Beispiel in Afrika anschauen. Und das ist ja eigentlich auch eine Auszeichnung, wenn man so will. Weil die Menschen wollen nicht nach Russland, die wollen nicht nach China, sondern sie wollen dorthin, wo der Westen ist. Nordamerika und Europa. Ich glaube, diese Emotionalität der Debatte, auch die Kommissarin Johansson hat von einer Dedramatisierung gesprochen. Das ist, was ich bedauere, dass hier so viel Emotionalität immer ist. Und der eine sagt A, der andere sagt B und ein echter Austausch findet eigentlich gar nicht mehr statt, wäre aber bei diesem Thema notwendig.
Migration ist aber nicht nur generell in der Gesellschaft sehr ein emotionales Thema, sondern auch innerhalb der Regierung. Auch da ist der Ton durchaus rauer geworden, das Beste aus beiden Welten. Der Marketingspruch ist schon lange verblasst. Der Vorarlberger Landesrat der Grüne, Johannes Rauch, hat gesagt, es ist eine Schande, dass Österreich, also die Asylpolitik Österreichs, Vizekanzler Werner Kogler hat ihnen mangelnde Menschlichkeit vorgeworfen. Sie haben dann gesagt, sie schätzen diesen abwertenden Ton nicht. Wie lange wird denn das noch gut gehen in der Regierung?
Bis zum Ende der Legislaturperiode.
Sind Sie sicher?
Ja, das ist mein Auftrag. Wir haben ein sehr umfassendes, sehr substanzielles Regierungsprogramm. Und man darf nicht überbewerten. Ich glaube, ich nehme das auch so wahr, dass die Zusammenarbeit eigentlich gut funktioniert. Dass man klar ist, wir sind ein pluralistischer Staat, das ist eine Demokratie, da sind zwei sehr unterschiedliche Parteien, die eine Koalition bilden. Das ist keine Liebesehe, sondern das ist sozusagen eine Koalition. Da wird natürlich Diskussionsbedarf geben. Da knirscht es auch manchmal im Gebälk. Aber die Zusammenarbeit funktioniert eigentlich sehr gut. Und wir haben noch sehr viel vor in den nächsten Jahren.
Sie haben hoffentlich auch in Sachen Corona noch viel vor oder zumindest die Regierung. Ich möchte da nur kurz auf was verweisen. Die Andrea Amon ist die Chefin der EU-Gesundheitsbehörde ECDC mit Sitz in Schweden. Die hat schon auch angedeutet, was viele Experten auch meinen, es gibt durchaus einen Zusammenhang zwischen dem Vertrauen in eine Regierung und in die Impfquote. Wenn man sich das jetzt anschaut, ist ganz klar, was das eigentlich für Österreich bedeutet. Wie sehr gibt Ihnen das zu denken?
Nun, ich glaube, dass wir schon in Österreich ein Symptom haben, das etwas anders ist als andere Mitgliedstaaten. Die Regierung zieht ja klar einen Strang, die Experten ziehen klar einen Strang. Wir haben nur eine politische Kraft im Parlament, die eindeutig ostentativ Sturm läuft gegen die Impfungen, und das ist die FPÖ. Und ich halte das für verantwortungslos, und das ist sicher etwas, was massiv auf die Stimmung drückt. Man merkt ja dort auch, wo die FPÖ sozusagen die Mehrheit hält, dass da die Impfquote besonders niedrig ist. Und ich, wenn Sie mir erlauben, will nur anfügen, wir haben, und das ist der große Unterschied zum letzten Jahr, wenn man immer wieder die Frage stellt, ist das eigentlich vergleichbar mit dem Herbst 2020? Nein, es ist es nicht. Wir haben das Exit-Ticket in der Hand, und zwar jeder einzelne von uns. Und das ist die Impfung. Und dass wir in eine Pandemie vielleicht unbewusst der Ungeimpften stolpern, weil es zu viele Zögerer und Zauderer gibt, das ist etwas, was mich sehr bedrückt, vor allem, weil ich als Außenminister natürlich täglich im Kontakt bin mit meinen Kollegen aus Regionen und Staaten, die noch nicht genug Impfstoff haben. Wir haben genug. Und daher müssen wir das einfach verwenden. Wir, glaube ich, alle, und das ist nicht nur eine Aufgabe der Regierung, jeder einzelne von uns hat, glaube ich, den Auftrag an diese Impfverantwortung, und das Wort hat mir sehr gut gefallen, dass der Vizekanzler heute verwendet hat, diese Impfverantwortung zu appellieren. Und ich selber sage, das, was mich am meisten bedrückt hat, als ich im Oktober positiv getestet wurde auf Covid-19, und ich hatte Gott sei Dank einen leichten Verlauf, war diese 36 Stunden, wo ich alle Kontakte, die ich hatte, die Tage davor anrufen musste, den Menschen sagen musste, du wirst in Quarantäne gehen müssen, lass dich bitte testen. Und der Stress, dass ich vielleicht Menschen im familiären Umfeld, im Arbeitsumfeld angesteckt habe, das wünsche ich niemandem. Das war wirklich eine sehr unangenehme Zeit. Und das sollten sich die, die hier vielleicht noch zögern und zaudern, vor Augen halten.
Sie haben es gerade vorher angesprochen, es gibt jetzt genügend Impfstoff, aber es gibt eben auch Länder, die sich vielleicht diesen Impfstoff noch nicht so ausreichend finanzieren können oder leisten können, wie in Afrika-Staaten, wie in Asien-Staaten, Südamerika vielleicht. Diese Pandemie ist ja eine globale Pandemie und das Virus mutiert. Wäre es nicht endlich an der Zeit, diese globale Pandemie auch global zu bekämpfen, sprich, dass der Westen, der sich's auch leisten kann, diesen ärmeren Ländern den Impfstoff zur Verfügung stellt, auch selbst aus Eigeninteresse, dass sozusagen eine Mutation nicht mehr zurückkommt?
Sie haben vollkommen recht und ich habe schon im Frühjahr gesagt, das wesentliche Thema für 2021 wird, ich nenne es einmal, die Impfdiplomatie sein. Weil niemand ist in Sicherheit, solange nicht alle in Sicherheit sind. Und das gilt ja gerade für ein Land wie Österreich. Wir sind vom Export abhängig. Wir sind eine Tourismusdestination. Es muss uns ein Anliegen sein, dass auch unser Umfeld in Sicherheit ist. Aber wir waren der erste Staat, der im Mai begonnen hat, im Rahmen dieses EU-Vaccine-Sharing-Mechanismus, also dieses Mechanismus, wo die EU Impfstoffe zur Verfügung stellt, im Westbalkan 651.000 Dosen BioNTech-Pfizer zur Verfügung zu stellen. Wir haben in der Zwischenzeit fast 3 Millionen Dosen zur Verfügung gestellt aus Österreich, 1 Million an den Iran, 500.000 an die Ukraine, 500.000 an Bosnien-Herzegowina. Und die EU ist hier eigentlich an die Speerspitze. Wir sind der größte Beitraggeber zu COVAX. Das ist das internationale UN-System, wo man versucht, eben Staaten, die selber keine Möglichkeit hätten, Impfstoff zu kaufen am Markt, das zur Verfügung zu stellen. Dass die Bemühungen natürlich Zeit brauchen, dass sie vielleicht noch nicht am Anfang so angelaufen sind, ja. Aber da sind wir ganz aktiv dabei und ich gebe Ihnen vollkommen recht, wir werden auf diesem Planeten erst sicher sein, wenn wir alle in Sicherheit sind. Deswegen heißt es ja Pandemie, das ist ein globales Phänomen und wir müssen so global ankämpfen. Aber sowohl die EU als auch die UNO bemühen sich und wir sind einer der größten Beitragsgeber in diesem Zusammenhang.
Ich würde trotzdem noch ganz gern einmal noch auf Österreich zurückkommen. Sie haben vorhin die FPÖ angesprochen. Machen Sie sich da nicht ein bisschen einfach, wenn Sie die Verantwortung oder die ganze Schuld jetzt, dass die Menschen sich bei uns so wenig impfen lassen, auf die FPÖ abwälzen? Liegt es nicht auch an den Regeln oder Nichtregeln, die die Regierung hier aufstellt, an einer Ampel, die zwar orange oder rot ist, aber keinerlei Konsequenzen nach sich zieht, an ganzen Schulklassen, die in Quarantäne sind, an einem Chaos an Regeln, an dem Abschieben der Verantwortung für eine mögliche Impfpflicht?
Ich sage nicht, dass alles perfekt gelaufen ist oder perfekt läuft. Das war natürlich auch Fliegen auf Sicht. Auch sozusagen die Medienberichte, die es damals gab zu AstraZeneca oder zu Nebenwirkungen oder verschiedenste Expertenmeinungen. Ich glaube, dass wir natürlich ein Phänomen haben, nicht nur in Österreich, sondern im ganzen Westen, einer großen Verunsicherung. Und sozusagen, was ich meine, sind nicht die Impfgegner, die werden wir vermutlich nicht erreichen, sondern die Gruppe der Impfzauderer, der Zögerer, der Impfbummler, die sozusagen sagen, warte mal ab, die müssen wir jetzt erreichen und ansprechen. Und ich sehe da, wie gesagt, nicht nur die Regierung am Zug. Natürlich muss es hier auch Informationsarbeit geben, sondern ich sehe jeden Einzelnen von uns am Zug. Denn wir haben diese Verantwortung. Es geht letztlich um unsere eigene Gesundheit, um die Gesundheit unserer Familienmitglieder, unserer Kinder und unserer Väter und Müttern.
Aber die Regierung gibt die Regeln vor und Sie haben selbst 4 Kinder und wenn ich richtig informiert bin, studieren die und gehen teilweise noch zur Schule. Kennen Sie sich noch aus, was, wo, wie erlaubt ist?
Ja, eigentlich schon. Natürlich
ist es eine.
Naja, man hat jetzt eigentlich eine Regel, dass die FFP2-Masken für Nicht-Geimpfte im gesamten Handel gilt. Für mich als Geimpfter gelten sie in Apotheken, in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Lebensmittelhandel und dass der Antigentest auf 24 Stunden beschränkt ist. It's not rocket science. Also man kann es verstehen, es bedarf natürlich nur, und das ist das die Herausforderung, sozusagen eine Information, dass man sich selber informiert hält. Und es stimmt, dass das Virusgeschehen sozusagen ein sich wandelndes ist. Das ist kein statisches Problem, mit dem wir hier zu tun haben. Und daher auch die Regeln sich entsprechend anpassen. Das ist ja nichts anderes, wenn man selber krank ist und am Anfang muss man das eine Medikament machen, dann muss man das Bett hüten am Schluss. Also man passt da ja auch sein Verhalten an, je nachdem, wie der Krankheitsverlauf ist. Und so ähnlich ist es in der Gesellschaft, wenn man ein Virus bekämpft in einer Pandemie.
Eine Zusatzfrage habe ich noch. Es gibt eine Gruppe, die noch überhaupt nicht geschützt werden kann. Das sind die bis 12-Jährigen, also eigentlich die schutzbedürftigste Gruppe, die in unserer Gesellschaft lebt. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren sehr viel Rücksicht genommen auf ältere Menschen und so weiter.
Spüren Sie eine Solidarität in der Gesellschaft und macht die Regierung genug, um diese Gruppe, die einfach noch nicht geschützt werden kann, auch wirklich zu schützen?
Letztlich ist es hier auch eine Frage, die sozusagen außerhalb des Einflussbereiches liegt. Das müssen dann eigentlich die Experten auch entscheiden. Kann man das verimpfen? Ist es sicher, wenn man auch Kleinkinder verimpft? Ich glaube, die Entwicklung geht aber in diese Richtung. Ich vermute, dass am Ende des Tages dann letztlich alle ab einem gewissen Mindestalter auch Zugang zu diesen Impfungen haben können. Aber man darf nicht vergessen, wir sind dann manchmal sehr gut darin, sozusagen das Buch von hinten zu lesen. Ich erinnere mich immer, wenn wir zum März und April zurückgehen, wie wir erst Schritt für Schritt gelernt haben, wie wir eigentlich am Anfang, und ich finde, dass unsere Gesellschaft sehr viel resilienter ist, als wir glauben. Wir sind sehr viel flexibler, als wir glauben. Wenn man sich nur vorstellt, wenn man am 1. Februar 2020 gesagt hat, man muss die und die Maßnahmen schaffen, man muss Maskenpflicht, hätte jeder von uns hier an diesem Tisch gesagt, das geht sich nicht aus, das wird niemand akzeptieren, da gibt es eine Revolution. Nein, wir alle als Österreicherinnen und Österreicher haben schrittweise, so wie alle anderen Menschen in Europa, wir waren ja zum ersten Mal nicht nur an der Seitenlinie und haben einer Krise zugesehen, sondern wir haben sie diesmal voll abgekickt in Europa, haben da gelernt und wir sind immer noch in diesem Lernprozess, dass da natürlich nicht alles sofort auf Anhieb richtig erfolgt, ist klar. Aber ich glaube, rückblickend wird man sagen, wir sind eigentlich verflucht gut durch diese Krise gekommen.
Aber umso erstaunlicher ist es, dass es jetzt doch sehr viele Menschen gibt, die verwirrt sind. Jetzt haben wir die dritte Welle hinter uns, wir sind mitten in der vierten Welle. Da könnte man ja meinen, wir hätten schon genug gelernt, die österreichische Bundesregierung hätte schon genug gelernt, hätte viel früher Maßnahmen setzen können und dennoch sind sie für sehr viele Menschen verwirrt. Warum ist das so nach einer dritten Welle?
Ich glaube ganz offen, dass sozusagen die ganz unterschiedlichen Informationen, die auf einen Menschen einprasseln, muss er nur jeden Tag die Tageszeitung anschauen oder ins Fernsehen, wobei ich hier ein Kompliment aussprechen muss, dass die meisten Medien sehr, sehr seriös über das Thema informieren. Diese Verunsicherung, ich spüre das und vermutlich Sie auch, im persönlichen Umfeld, dass es doch Menschen gibt und das ist völlig unabhängig vom Bildungsstand und so weiter, die einfach verunsichert sind. Sie sagen, ich will einmal abwarten, was kommt da eigentlich, was sind die Nebenwirkungen? Und da müssen wir alle eine Überzeugungsarbeit leisten, weil das Ticket, das wir in der Hand haben, ist die Impfung. Und das ist das Ticket zurück zur Normalität und zwar das einzige Ticket, das wir haben.
Kommen wir jetzt zurück noch einmal zur Außenpolitik. Alles, was die österreichische Regierung oder vieles, was die österreichische Regierung beschließt, hängt auch zusammen mit der EU natürlich, deren Teil wir sind. Niemand weiß das besser als Sie. Wie beurteilen Sie derzeit den Zustand der Europäischen Union?
Viel besser, als man glaubt. Ich glaube, dass die Europäische Union die Tendenz hat, schlechter bewertet zu werden, als sie tatsächlich ist. Das ist genauso beim Umgang mit Covid-19, mit der Pandemie. Man darf nicht vergessen, die Europäische Union hat sehr geringe Kompetenz im Gesundheitsbereich. Aber nach einer ersten Schrecksekunde, wo wir alle sozusagen nur auf uns selber geschaut haben als Mitgliedstaaten, hat sich dann doch sehr schnell dieses Europa der Solidarität gezeigt. Wir haben uns geholfen bei den Repatriierungen unserer Staatsbürger, bei Schutzmaterial, bei medizinischem Material haben wir uns und wir haben Intensivpatienten übernommen. Die Europäische Union hat einen großen Schritt gemacht mit dem größten Paket je finanziell, nämlich dem Recovery Fund. Mit 750 Milliarden Euro, das ist fünfmal mehr als der Marshallplan. Auch die gemeinsame Impfstoffbeschaffungspolitik war richtig und goldeswert. Auch wenn da natürlich auch das eine oder andere nicht ganz so gelungen ist von Anfang an, wie man es sich erwartet hätte. Wir haben mit dem digitalen grünen Pass auch auf europäischer Ebene eine Einigung erzielt, die uns die Mobilität größtenteils sichert. Also in Wirklichkeit hat es dafür, dass die Europäische Union A, keine Erfahrungswerte hatte, B, eigentlich keine Kompetenzen hatte oder hat in diesem Zusammenhang, hat sie eigentlich gut funktioniert.
Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat vor kurzem erst eine Rede zur Lage der Europäischen Union gehalten und hat gemeint, wenn ich an das vergangene Jahr und den Zustand der Union denke, dann sehe ich eine starke Seele in allem, was wir tun. Das klingt sehr pathetisch. Teilen Sie diesen Pathos?
Ja. Absolut. Ich glaube, dass für mich ist das immer noch das großartigste Projekt, das man jemals in Europa unternommen hat. Und selbstverständlich gibt es Schwierigkeiten. Selbstverständlich. Ich war selber im Teil der Verhandlungsteams, damals Vertrag von Nizza und dem Verfassungskonvent. Leider Gottes ist ja dann nicht zur EU-Verfassung gekommen. Das ist sehr wichtig, gerade wenn man auch redet über die Schwierigkeiten. Wir sollten manchmal einen viel gelasseneren Blick haben und vielleicht europäische Debatten mehr wie österreichische bewerten. Wir haben hier eine Union, die immer enger zusammenwächst. Und wir haben jetzt politische Diskussionen, haben aber immer noch die Tendenz in der Öffentlichkeit, sie wie diplomatische Konflikte zu bewerten. Ah, da ist der Staat A, der gegen den Staat B was sagt und jetzt gibt es da ein Zerwürfnis. Wenn in Österreich jemand sich hinstellt und sagt, ich finde, der Föderalismus muss überdacht werden, es gibt zu viele Abgeordnete im Nationalrat, die sollten verringert werden, die Kompetenz des Bundesrates, würden wir sagen, ist ein schlechter Österreicher? Nein. Es ist ein mehr oder weniger sinnvoller Debattenbeitrag zu einer Diskussion, wie Österreich gestaltet werden muss. Wir sollten europäische Debatten ähnlich betrachten und nicht sofort Personen oder Gruppen oder Meinungen in eine Euroskepsis-Ecke drängen. Und Europa wird sich natürlich auch weiterentwickeln müssen, das ist ganz klar.
Aber gerade bei der Solidarität ist es ja bei vielen Themen nicht sehr weit her damit. Und auch bei den Werten gibt es ja große Unterschiede. Also ich würde mal sagen, ich glaube, man kann derzeit zwei große Problemkinder auf europäischer Ebene ausmachen, Ungarn und Polen. Es gibt Vertragsverletzungsverfahren gegen diese beiden Staaten. Es wurde die Auszahlung der Corona-Hilfsgelder auch einmal auf Eis gelegt. Der ganze Streit dreht sich um sehr umstrittene Regelungen gegen Homosexuelle, Transsexuelle und eine ebenso umstrittene Justizreform. Jetzt hat Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem Interview mit der Deutschen Funke-Gruppe gesagt, er fordert mehr Fairness für Ungarn und für Polen. Welche Fairness meint er denn da?
Das ist, glaube ich, ein sehr wesentlicher Punkt und danke, dass Sie die Frage stellen, weil ja, es gibt Probleme und Sie haben zum Beispiel genannt diese LGBTIQ-freien Zonen in Polen, dieses Pädophilengesetz, wo das vermischt wird mit Homosexualität. Das ist eines europäischen Staates im 21. Jahrhundert einfach nicht würdig und da muss man klar dagegen auftreten. Und Sie haben auch erwähnt, dass es Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof gibt. Die Gelder auch hier von der Kommission werden zurückgehalten im Rahmen dieses Rechtsstaatlichkeitskonditionalität. Wir haben auch weiterhin das Rechtsstaatlichkeitsverfahren nach Artikel 7, das läuft gegen beide Staaten. Das ist wichtig und richtig. Aber bitte auch hier nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Erstens ist kein Staat perfekt, was Grund- und Freiheitsrechte betrifft. Wir alle, da gilt, wenn man salopp will, das faustische Prinzip, nur wer ewig streben, sich bemüht, den können wir erlösen. Das sind sozusagen Maximen, an denen man sich immer sozusagen hinarbeiten muss. Und zweitens, ganz wesentlich ist, dass wir vermeiden das Gefühl einer Zweiklassengesellschaft in Europa. Es gibt die Schmuddelkinder, die in der Ecke stehen, die immer wieder sozusagen ausgesondert werden und die anderen, die sich mehr erlauben dürfen, weil sie sind da schon bewährt und sind seit 40, 50 Jahren dabei. Das ist lebensbedrohlich, finde ich, für die Europäische Union. Und gerade wir Österreicher. Österreich ist das Land, das am meisten profitiert hat von den Osterweiterungen 2004, 2007 und post. Wir haben ein strategisches Interesse, dass dieser Kontinent zusammenwächst. Dass es nie wieder eine Trennlinie gibt, dort, wo der eiserne Vorhang war. Wir wollen nicht wieder am Rand sein. Wir wollen, dass es zusammenwächst. Dass das viel schwieriger ist, als viele gedacht haben. Dass es viel länger braucht. Dass die sozusagen Wandelschmerzen, die Transformationsschmerzen auch in Osteuropa viel größer sind, als wir es damals erwartet haben in den Nullerjahren, als wir gedacht haben, das geht sehr schnell und zügig, ist klar. Dass teilweise die Skepsis im Westen auch da ist, ist auch klar. Aber ich glaube, gerade Österreich ist berufen dazu, zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass es zusammenwächst, dass es zusammenbleibt. Und für mich als österreichischer Außenminister ist dazu noch klar, dieses Integrationsprojekt, dieses Zusammenführungsprojekt Europas ist erst dann abgeschlossen, wenn auch Ex-Jugoslawien, jeder Staat aus Ex-Jugoslawien dabei ist, erst dann ist der Kontinent wieder vereint, wie er sein sollte.
Aber muss man gerade im Fall von Ungarn und Polen auch nicht irgendwo oder auch andere Staaten irgendwo eine rote Linie ziehen und sagen, sozusagen bis hierhin und darüber hinaus sind es einfach nicht mehr unsere europäischen Werte. Es gibt ja auch andere, auch Staatschefs, die das viel, viel strikter sehen. Also der niederländische Premier Mark Rutte würde, glaube ich, Ungarn am liebsten aus der EU draußen haben.
Also wir ziehen ja rote Linien. Also das, was jetzt tagtäglich geschieht, und natürlich hat man vielleicht beim Beitritt, wenn man etwas naiv immer gedacht hat, mit dem Beitritt ist alles erledigt. Die Lernkurve, die Europäische Union hingelegt hat, weil wir das so merken, nein. Der Umstand, dass man sozusagen den Rechtsbestand übernommen hat mit dem Zeitpunkt des Beitritts, heißt nicht, dass diese Aufgabe erledigt ist, sondern es muss weitere Maßnahmen und weitere Anstrengungen hier notwendig sein. Aber ganz offen, wenn man sozusagen mit dem Megafon zuruft, am liebsten hätten wir euch nicht mehr im Club, das spaltet die Europäische Union. Das ist die gefährlichste Zentrifugalkraft in der europäischen Integration. Und ich glaube, dass wir Österreich ein strategisches Interesse haben, dass das nicht geschieht. Ich kann Ihnen versichern, wir sprechen das an. Der Bundeskanzler und ich bei jeder Begegnung mit unseren ungarischen Partnern und Nachbarn. Das ist selbstverständlich. Aber wir schreien das nicht mit einem Megafon über die Grenze, sondern wir sprechen es dort an, wenn wir sie treffen und versuchen, auf sie einzuwirken. Dass es nicht immer sofort gelingt und schwierig ist, selbstverständlich. Aber dann zuzurufen, ich hätte dich am liebsten nicht mehr in diesem Club, das wird diesen Club spalten und letztlich vielleicht sogar zerstören.
Aber eine Europäische Union basiert ja auch auf der Gemeinsamkeit von Werten, auf einer Union von Werten. Und da, was jetzt in Ungarn passiert, das passt ja einfach nicht zu unseren Werten. Also sollte nicht die Union vielleicht auch einmal sozusagen stark sein und nach vorgehen und sagen, okay, wenn ihr nicht dabei sein wollt, dann seid ihr eben nicht dabei, dann tritt's halt aus. Oder ihr tritt's auch unseren Werten sozusagen bei, weil sonst würde diese Union gar nicht funktionieren.
Nein, ich halte das sozusagen mit Austritt zu drohen, erstens ist es gar nicht möglich, zweitens, ich halte das einfach für einen Fehler. Was wir jetzt machen, ist der richtige Weg. Diese Peer Review, dieses Naming and Shaming. Man sieht ja jedes Mal beim Europäischen Gerichtshof, auch jetzt hat die Kommission eine Strafzahlung beantragt gegenüber Polen, wo es um das Disziplinarkommission geht im Justizbereich, dass dann jeweils der Staat einen Schritt wieder zurück macht. Das ist die richtige Vorgangsweise. Natürlich ist das Bohren harter Bretter. Und natürlich gibt es hier Herausforderungen. Aber ich halte es für lebensgefährlich für die europäische Integration, gerade auch aus österreichischer Sicht. Und ich glaube eigentlich aus europäischer Sicht, dass wir wieder eine Trennlinie durch Europa hochziehen und sagen, ihr seid nicht dabei oder ihr solltet eigentlich draußen sein oder ihr seid Mitglied der zweiten Klasse. Das halte ich für lebensgefährlich. Deswegen haben wir uns auch sozusagen dem Brückenbauen verschrieben. Und ich glaube, letzten Endes werden wir, und wenn ich gerade Polen anspreche, das ist einer der Staaten, wo die Bevölkerung am positivsten gegenüber der Europäischen Union steht. Also wir dürfen auch nicht den Staat und die Bevölkerung in einen Topf werfen mit der jeweiligen Regierung. Das wäre auch ein fataler Fehler.
Wir sind mit der Zeit schon sehr vorangeschritten. Eine Frage hätte ich noch, weil es gerade aktuell ist. In Russland wird gewählt. Sind diese Wahlen fair?
Nicht überall, wo Wahl oder Demokratie draufsteht, ist auch Wahl und Demokratie drinnen. Das Ergebnis ist jetzt schon vorherzusehen, wie es ausgeht. Ich bedauere sehr, dass Russland nicht eine Wahlbeobachterin internationale zugelassen hat und nur 60 Wahlbeobachter von ODIHR, also vom Europarat, zulassen wollte. Das ist für ein Riesenland wie Russland einfach nicht okay. Und ich verstehe daher auch, dass sich ODIHR zurückgezogen hat. Das heißt, es gibt keine internationale Wahlbeobachtung. Und ein gerütteltes Maß an Skepsis, was die Freiheit dieser Wahl betrifft, ist absolut notwendig. Wir wissen, dass Kandidaten nicht zugelassen wurden, dass politische Parteien nicht zugelassen wurden. Also nicht überall, wo Demokratie draufsteht, ist auch Demokratie drinnen.
So, jetzt habe ich noch eine Schlussfrage, weil wir sind in einer Minute fertig. In einer Woche wird in Deutschland gewählt. Wie würden Sie die Ära Merkel, die ja da zu Ende geht, bilanzieren und was kommt?
Also in einer Minute Ära Merkel bilanzieren ist eine Herausforderung. Sie hat Deutschland geprägt, sie hat Europa geprägt. Und man merkt, dass hier eine gewisse Nervosität im deutschen Nachbar ist, weil er hat das noch nicht erlebt in langer Zeit, sozusagen einen Wechsel. Für uns ist ganz wesentlich, dass eine Kontinuität der Politik da ist. Deutschland ist ein wesentlicher, der größte Mitgliedstaat in der Europäischen Union. Er hat eine wesentliche Rolle zu spielen, wenn ich denke an Beziehungen zu Russland, Beziehungen zum Westbalkan. Und ich hoffe darauf und baue darauf, dass unter einem Bundeskanzler Laschet hier der Kurs fortgesetzt wird.
Falls Laschet Bundeskanzler wird, sind Sie überzeugt davon?
Ich hoffe es.
Okay, Herr Außenminister, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und heute in die Pressestunde gekommen sind. Auch Ihnen, Doris Vettermann, vielen Dank für die Fragen.